Ja, ich danke dem Chaos-Treff Dresden, dass ich hier sprechen kann heute für den sächsischen Datenschutzbeauftragten. Ich werde einmal kurz auf die Tätigkeit des sächsischen Datenschutzbeauftragten eingehen, auf die gesetzlichen Grundlagen und einige Beispielsfälle nennen. Der sächsische Datenschutzbeauftragte führt seine Stellung auf die sächsische Verfassung zurück. Er ist in der sächsischen Verfassung erwähnt als Behörde, als Institution. Im Übrigen finden Sie auch in der sächsischen Verfassung das Recht auf Datenschutz. Also das haben Sie auch nicht in jeder Länderverfassung drin. Das Volkszählungsurteil, das im Übrigen im letzten Jahr 2003 20 Jahre alt geworden ist, das war ja Anlass also für die Gesetzgebung erst im Westen der Bundesrepublik, die Gesetzgebung im Bereich Datenschutz. Viele der Datenschutzgesetze in den neuen Bundesländern sind sogar etwas moderner gestrickt gewesen. Man kann sagen, das sächsische Datenschutzgesetz ist relativ herkömmlich. Ja. Es war sehr orientiert an dem baden-württembergischen Modell. Aber wir haben immerhin also in der sächsischen Verfassung das Recht auf Datenschutz auch festgelegt, also ein ganz interessantes Detail. Und der sächsische Datenschutzbeauftragte ist nach dem sächsischen Datenschutzgesetz eingerichtet zur Wahrung des Rechts auf Datenschutz, also der Bezug hier zur sächsischen Verfassung und zur Unterstützung der parlamentarischen Kontrolle. Der Bezug also zum Sächsischen Landtag ist recht eng. Auch es ist nicht selten, dass der Sächsische Landtag Gutachten anfordert zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen, die dann der Sächsische Datenschutzbeauftragte anfertigt. Der Sächsische Datenschutzbeauftragte wird vom Landtag für 6 Jahre gewählt. Das ist auch im Gesetz so festgelegt. Und er genießt eine unabhängige Stellung. Das heißt, er ist fachlich unabhängig. Er untersteht dienstaufsichtlich dem Landtagspräsidenten. Und er wird also vom Sächsischen Landtag gewählt. Zuständig ist der sächsische Datenschutzbeauftragte nur für die öffentlichen Stellen. Also viele glauben, also sie können sich in allen Datenschutzfragen an den sächsischen Datenschutzbeauftragten wenden. Dem ist nicht so. Es gibt eine Rechtsverordnung, die auf bundesgesetzlicher Grundlage nach dem Bundesdatenschutzgesetz festlegt, die Zuständigkeit der Datenschutzaufsichtsbehörden für den privaten Bereich, das heißt für Privatgesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung beispielsweise, Privatpersonen natürlich, jeder Art. Und hierfür sind die Regierungspräsidien, die jeweiligen Regierungspräsidien zuständige Datenschutzaufsichtsbehörden. Ein Vertreter ist übrigens auch heute hier mit anwesend. Also wenn vielleicht Fragestellungen auch zu diesem Bereich sind, könnte möglicherweise auch der Herr Dr. Rothe dazu was sagen. Häufig kommen Anfragen auch zum Bereich GEZ, MDR. Die werden auch sehr häufig an den sächsischen Datenschutzbeauftragten gerichtet. Auch hier sind wir nicht zuständig. Also die GEZ ist wiederum eine private Stelle, nicht rechtsfähiger Verein, könnte man sagen. Der MDR ist natürlich eine öffentliche Stelle, aber hat einen eigenen Datenschutzbeauftragten. Das ist im MDR-Staatsvertrag auch so festgelegt und der soll auch unabhängig sein. Zu dieser Konstruktion hier in Sachsen, aber auch in vielen anderen Bundesländern, wurde auch schon Kritik geäußert. Es gibt Stimmen, also die sagen, dass die Unabhängigkeit nach der EU-Datenschutzrichtlinie mehr verlangt. Zum Beispiel Regierungspräsidien seien eigentlich keine unabhängigen Stellen. Es bedürfe einer im Gesamten unabhängigen Institution, die sich um Datenschutzfragen kümmert nach der EU-Datenschutzrichtlinie. Das ist, wie gesagt, etwas streitig, ist im Fluss. In einigen Bundesländern, Berlin beispielsweise, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, aber auch in Schleswig-Holstein haben wir die Zuständigkeit des Landesdatenschutzbeauftragten, also für den privaten und den öffentlichen Bereich zusammen. Und in Sachsen ist das, wie gesagt, nicht so. Ausgangspunkt für Datenschutz ist das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das Volkszählungsurteil ist hier zu nennen. Es geht immer um die Verarbeitung personenbezogener Daten. § 3 Sächsisches Datenschutzgesetz sagt, was personenbezogene Daten sind. Ich zitiere das mal kurz. § 3 Absatz 1 des Sächsischen Datenschutzgesetzes. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Klammer auf, Betroffener, Klammer zu. Das heißt also, dass auch personenbeziehbare Daten, also auch ein Kfz-Kennzeichen, also kann durchaus auch hier unter den Bereich personenbezogenes Datum fallen. Die Eingrenzung ist also nicht sehr eng, also es ist eher weit. Ich nenne mal ein Beispiel, was vielleicht zeigt, also wie zum Teil kompliziert die Abgrenzung sein kann für den Laien. Wir haben unlängst vor wenigen Wochen, Sie hatten es vielleicht in der Presse verfolgt, den Fall in Görlitz gehabt, dass die Stadtverwaltung sich entschlossen hat, im Rahmen eines Pilotprojekts für das Ordnungsamt Videogeräte aufzustellen. Die wurden platziert in zwei Gebäuden, am Marienplatz und am Untermarkt. Und die wurden an den Fenstern platziert. In einem Fall war das sehr auffällig und die Passanten, die konnten das also sehr gut sehen und haben sich dann sofort an den sächsischen Datenschutzbeauftragten gewandt und haben gesagt, das geht doch nicht. Die Stadt Görlitz hat dann erklärt, dass das kein Datenschutzproblem sei, da man die Auflösung der Videokameras, der Videoüberwachungskameras so gewählt habe, dass man keine Gesichter und keine Kfz-Kennzeichen erkennen könne. Ziel der ganzen Maßnahme war im Übrigen, dass sich in einem Nebengebäude befindende Ordnungsamt auf Straßenverkehrsverstöße aufmerksam zu machen, insbesondere auf Parkverstöße. Also man konnte dann sehr gut sehen, anhand dieser Videoüberwachungskameras, ob jetzt im Parkverbot eine Wagen gestanden ist und dann konnten also diese Mitarbeiter des Ordnungsamtes schnell ausschwärmen. Die hatten eine Leitung zu diesen Videokameras und konnten ausschwärmen und dann die entsprechenden Daten aufnehmen. Und wir haben uns auch mit dieser Frage befasst und sind allerdings zu der Auffassung gekommen, dass das doch personenbezogene Daten sind, weil auch die Zweckbestimmung dieser Datenverarbeitung nicht außer Acht gelassen werden kann. Sie dient nämlich gerade das Videografieren, auch wenn ich mit dem Videografieren selbst noch nicht sehen kann, wer sich auf dem Platz bewegt, beispielsweise weil ich das Gesicht nicht erkennen kann. Sie dient am Ende der personenbezogenen Datenverarbeitung. Die Ordnungsamtsmitarbeiter gehen dann natürlich raus und schreiben das Kfz-Kennzeichen auf, stellen möglicherweise sogar den Fahrer fest. Das alles ist möglich und wir sehen den Gesamtdatenverarbeitungsvorgang, das heißt, der Verarbeitungsvorgang per Video ist nur ein Teil des Gesamtdatenverarbeitungsvorgangs gewesen. Sie haben in dem novellierten sächsischen Datenschutzgesetz, übrigens im Internet auch unter recht.sachsen.de abrufbar oder über den sächsischen Datenschutzbeauftragten, der Gesetzestext unter datenschutz.sachsen.de. Im neuen sächsischen Datenschutzgesetz haben Sie die Videoüberwachung und Videoaufzeichnung in § 33 auch neu drin. Das war vorher nicht so. Im alten Gesetz war es nicht enthalten. Führt auf jeden Fall zu einer Verbesserung auch des Schutzes, also für die Betroffenen. Und wir haben ja gleich im Anschluss dann auch noch einen Vortrag zum Video. Gut, das mal so als Beispiel. Jetzt das Gegenbeispiel wäre, wenn ich jetzt eine nicht gut auflösbare Kamera hätte und jetzt als Bahnwärter beispielsweise einen Bahnübergang überwache und ich kann keine Person, kein Gesichter erkennen, kein Kfz-Kennzeichen und ich will dann mit dieser Videoüberwachung feststellen, ob jemand auf dem Bahnübergang steht, kann ich den Zug durchlassen oder nicht, dann ist das quasi wie ein Melder. Das ist dann aber keine personenbezogene Datenverarbeitung, weil der Bahnwärter, der geht dann auch nicht raus und guckt, wer steht da drauf, sondern er sagt eben, der Zug kann da nicht durchfahren. Ja. Und das ist also eine ganz andere Zielstellung, ja, als jetzt in dem Beispiel Görlitz. So. Ja, Ausgangspunkt, wie ich schon sagte, das Volkszählungsurteil. Ihnen allen wird das Volkszählungsurteil etwas sagen. Ich zitiere noch mal kurz aus den Leitsätzen des Urteils des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts. Das Urteil war am 15. Dezember 1983 erfolgt. Unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung wird der Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz umfasst. Also man hat dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung aus zwei vorhandenen, im Grundgesetz vorhandenen Grundrechten quasi zusammengesetzt, wenn Sie so wollen. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Einschränkungen dieses Rechts, und das ist ein wesentlicher Punkt, das im Zusammenhang mit dem Volkszählungsurteil, so sagt das Bundesverfassungsgericht, Einschränkungen dieses Rechts auf informationelle Selbstbestimmung sind nur im überwiegenden Allgemeininteresse zulässig und sie bedürfen einer verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage, die dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit entsprechen muss. Und diesen Punkt haben wir auch im sächsischen Datenschutzgesetz aufgenommen. Paragraph 4 Absatz 1 des sächsischen Datenschutzgesetzes. Dort heißt es nämlich, die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder soweit der Betroffene eingewilligt hat. Also das heißt, wir brauchen immer eine gesetzliche Grundlage für diesen Grundrechtseingriff. Das kann auch mal eine Rechtsverordnung sein. Es muss nicht ein formelles Gesetz sein. Was heißt Einwilligung? Einwilligung heißt, das ist auch im Gesetz jetzt gut festgelegt, dass der Betroffene zuvor in geeigneter Weise über die beabsichtigte Datenverarbeitung und ihren Zweck sowie die Empfänger vorgesehener Übermittlungen aufgeklärt ist und unter Darlegung der Rechtsfolgen darauf hingewiesen worden ist, dass die Einwilligung verweigert und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Und nur unter diesen Grundsätzen ist also eine Einwilligung auch eine Einwilligung, die diesen gesetzlichen Anforderungen entspricht. Wir haben einen Streitfall, das geht schon lange hin, mit dem Justizministerium hier in Sachsen. Und zwar geht es hier um die Erhebung und Verarbeitung von DNA-Daten. Das Justizministerium stellt sich auf den Standpunkt, dass die Daten von Strafgefangenen, DNA-Daten von Strafgefangenen auf Einwilligungsbasis verarbeitet werden können. Der sächsische Datenschutzbeauftragte sagt, das geht nicht. Also an die Einwilligung, auf die sich das Justizministerium hier beruft, ist quasi nicht wirksam, weil die Strafgefangenen sich in einer besonderen, in einem besonderen Gewaltverhältnis befinden. Sie können nicht davon ausgehen, dass ihre Einwilligung folgenlos bleiben wird. Und in dem Fall sagen wir also, dass die Einwilligung hier nicht trifft. Also sie kann keine gesetzlich notwendige Regelung ersetzen. Das heißt auch, man muss immer vorsichtig sein, also mit der Einwilligung zu operieren. Man kann damit nicht öffentliche Aufgaben ohne weiteres ausweiten. Und man kann auch in bestimmten Konstellationen wie der eben genannten Konstellation jetzt nicht eine gesetzliche, notwendig gesetzliche Regelung ersetzen. Ja, der DNA, die DNA-Verarbeitung, Erhebung wird ja auch von den höchsten Gerichten als ein sehr schwerwiegender Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung gesehen. Und dieser Streitpunkt ist also noch nicht zu Ende diskutiert. Wir haben unsere Bedenken weiterhin aufrechterhalten und wir hoffen, dass irgendwann mal das Justizministerium soweit ist und dem vielleicht nachkommt. Vielleicht kann ich an der Stelle mal, ja, Sie, ja, ja. Also das kann ich Ihnen jetzt auch so nicht sagen. Ja. Also wir bestimmen in der Weise nicht das Tempo, ja, dass der Landtag geht. Sie wissen, auch im September sind Wahlen. Also da wird in der Weise nicht mehr viel sein. Also da rechne ich nicht damit. Also wir werden aber in der nächsten Legislaturperiode auch den Punkt DNA also umfassender angehen wollen und auch müssen. Wir haben jetzt unter anderem auch ein Gesetz gehabt, das 6-PsychKG. Da geht es um die Verwahrung von im Maßregelverzug, ja, sich befindenden Personen. Und die Mehrheitsfraktion hat durchgesetzt im Landtag, also dass als Möglichkeit, also der Identitätsfeststellung auch die DNA gelten soll für diese Personen. Also da sind nicht nur Kinderschänder darunter, ja, sondern das sind manchmal auch Alkoholkranke oder Drogenabhängige, ja, die im Maßregelvollzug sind und die fallen dann natürlich auch ja unter diese Maßnahme. Das heißt, von denen kann dann auch die DNA genommen werden und da haben wir auch gesagt, das ist unverhältnismäßig und wir haben verfassungsrechtliche Bedenken. Das Ganze steht vor dem Hintergrund, Sie haben es in der Presse vielleicht gelesen, dass auch der Innenminister gesagt hat, die DNA solle zur Standardmaßnahme bei Identitätsfeststellungen werden. Ja. Also ob das mal so weit kommt, dass wenn man beim dritten Mal, wenn man über Rot fährt, ja, dann von der Polizei angehalten wird und dann Blut abgezapft kriegt, das weiß ich nicht. Ja. Aber es ist eine selbst auf Seiten der Staatsregierung wohl eine Drucksituation, da jetzt solche Maßnahmen dann auf gesetzliche Füße zu stellen. Und da stehen wir nicht im Einklang mit den Vorhaben der Staatsregierung. Sie wollten aber noch was sagen. Nein, die Daten sollen verschlüsselt verwahrt und gespeichert werden, ja? 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 Da bin ich jetzt überfragt, ja? Da müssen Sie mich nochmal anrufen, ja? Ich gebe Ihnen meine Karte, ja? Hm? Weil es ist eigentlich nicht mein Zuständigkeitsbereich, sondern Referat 4. Also wir haben 4 Referate, ja, und ich kann das im Detail nicht sagen, ja. Also da bin ich jetzt überfragt bei diesen Details. Wir haben ein Technikreferat, ein Referat Soziales, Statistik. Ich erwähne das mal nebenbei, dass Sie vielleicht auch was über die Struktur unserer Behörde erfahren. Mein Referat Steuer, Finanzen, Gesundheitswesen, Kommunales, Personalwesen. Und dann haben wir das Referat Justiz und Polizei. Also das macht federführend diesen Bereich DNA. Also 6 Psych-KG war jetzt auch im Bereich Gesundheitswesen, das Gesundheitswesen betreffend. Aber diese Details kann ich Ihnen jetzt nicht aus dem Hut zaubern. Ja. Gut. So, jetzt bin ich etwas aus dem Konzept, es macht nichts. Zur Person des sächsischen Datenschutzbeauftragten. Sie haben Herrn Dr. Giesen wahrscheinlich häufiger in der Presse zitiert gesehen. Der neue Datenschutzbeauftragte ist der Herr Andreas Schurig, der Ende letzten Jahres vom Sächsischen Landtag neu gewählt wurde. Interessant, also was Herrn Dr. Giesen angeht, ist noch das BGH-Urteil, was auch im 11. Tätigkeitsbericht, ich habe übrigens noch einige Tätigkeitsberichte hier mitgebracht, da brauchen Sie Ihre Druckerpatronen nicht leeren, also wenn Sie mal auf unsere Website gehen, Sie können die hier als Buch bekommen. Ja, ich mache hier nachher den Karton auf und können Sie sich gerne den 11. Tätigkeitsbericht nehmen. Das BGH-Urteil, was sich mit der Frage befasst hat, hat Herr Dr. Giesen Geheimnisverrat als sächsischer Datenschutzbeauftragter begangen. Fallkonstellation war die, dass der Justizminister einem Parteifreund aus laufenden Ermittlungsverfahren berichtet hat. Er hatte diese Möglichkeit, weil er als Justizminister auf die nachgeordnete Staatsanwaltschaft einwirken konnte. Und der sächsische Datenschutzbeauftragte hatte eine Beanstandung angekündigt, die das Justizministerium um Stellungnahme gebeten. Das Justizministerium hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und dann hatte sich der sächsische Datenschutzbeauftragte an die Staatskanzlei gewendet, also mit der Bitte auf das Justizministerium einzuwirken, dass der Justizminister nicht an diesen Parteifreund oder in ähnlichen Konstellationen wieder Informationen gibt und auf die Strafermittlungsbehörden einwirkt. Und auch hier hat er keine Unterstützung gefunden. Daraufhin hat er sich entschlossen zu beanstanden und hat die Beanstandung auch mit Details versehen zu dem ganzen Vorgang und hat sie der Presse zugänglich gemacht. Und daraufhin wurde er angeklagt, ist vom Landgericht Dresden freigesprochen worden und die Staatsanwaltschaft ist in Revision gegangen zum Bundesgerichtshof. 5. Strafsenat sitzt übrigens in Leipzig, hat sich mit dem Vorgang befasst und hat auch erneut den sächsischen Datenschutzbeauftragten freigesprochen. Das finden Sie auch im 11. Tätigkeitsbericht dargestellt und auch das Urteil im vollen Wortlaut abgedruckt. Und der Bundesgerichtshof kommt also zu der Auffassung, dass der ein Funktionsträger wie ein Datenschutzbeauftragter durchaus auch die Öffentlichkeit zur Hilfe nehmen kann, um seine Ziele durchzusetzen. Das Urteil ist interessant, es hat in dieser Weise noch nicht so einen Fall gegeben. Es stärkt also die Rechte der Landesdatenschutzbeauftragten, des Bundesdatenschutzbeauftragten. Im Übrigen, was durch die Presse gegangen war, ein Fall, der Fall Mehlhorn, beziehungsweise Professor Schüler. Sie werden es vielleicht auch in der Presse verfolgt haben. Es bezog sich auf Pressemitteilungen des Wissenschaftsministeriums, nachteilige Pressemitteilungen für einen Professor an der Technischen Universität Dresden und ein Schreiben des Rektors der Technischen Universität Dresden an den damaligen Wissenschaftsminister, der das den Inhalt hatte, dass man gegen den Beamten Professor Schüler disziplinarrechtliche Schritte einleiten solle. Ich zitiere das mal: disziplinarrechtliche Schritte des Dienstherrn gegen seinen Landesbeamten einzuleiten. Dabei sollte man lieber zu weit gehen als zu zaghaft sein. Seine wissenschaftliche Leistung zu evaluieren und die Einhaltung seiner Lehrverpflichtungen zu überprüfen, möglichst durch offizielle Peers von außen. Alle Möglichkeiten prüfen, ihn als Hochschullehrer zu beurlauben und ihm den Professorentitel abzuerkennen. Und in diesem Schreiben war gleichzeitig auch enthalten, also dass der Rektor also nicht davon ausging, dass dieser Professor also schlechte Leistungen erbringt, also, sondern Hintergrund war seine Tätigkeit in einem Verein, der wohl die Kreise einiger gestört haben mag. Das hängt mit dem Herzzentrum zusammen. Die Details können Sie auch im Tätigkeitsbericht nachlesen. Hier hat sich der sächsische Datenschutzbeauftragte zu einer Beanstandung entschlossen. Das hat auch hohe Wellen geschlagen. Hier auch wieder die Zusammenarbeit mit dem Landtag. Dem Landtag gegenüber wurde berichtet und die Angelegenheit ist auch im Wissenschaftsausschuss erörtert worden und auch das Verhalten des Rektors als nicht hinnehmbar, einstimmig übrigens, quasi verurteilt worden. Zur DNA hatte ich schon was gesagt. Es ist noch ein kurioser Fall gewesen aus dem Bereich Polizei, der auch im 11. Tätigkeitsbericht auftaucht und auch so ein bisschen zeigt, wie manchmal die Behörden übers Maß hinausschießen. Und zwar hatten Polizisten, die sächsische Polizei, Daten strafunmündiger Kinder verarbeitet. Ein 8-jähriges Mädchen wollte eine Tüte Chips ohne Bezahlung aus einem Geschäft mitnehmen. Das war der Hintergrund. Und sie wurde vom Personal ertappt. Die Polizei wurde gerufen und sie wurde der Polizei übergeben. Und auf dem Polizeirevier unterschrieb dann das Kind ein Protokoll, das von seiner Vernehmung angefertigt wurde und auf welchem sich vor seiner Unterschrift die Bemerkung selbst gelesen, genehmigt und unterschrieben befand. Also Sie wissen, die Vorschriften im bürgerlichen Gesetzbuch kennt jeder, glaube ich, zur Geschäftsfähigkeit und eingeschränkten Geschäftsfähigkeit. Der Vorgang Ladendiebstahl speicherte die Polizei außerdem in einer Datenbank. Sie hat eine PASS nennt sich das, Polizeiliches Auskunftssystem Sachsen. Da sind also alle solche Vorkommnisse erfasst und da sind auch Vorkommnisse erfasst, wenn Sie dann Verfahren haben, die eingestellt worden sind. Also die bleiben trotzdem da noch aus polizeilicher Sicht drin, weil ja vielleicht noch ein Rest Nano dann an möglicher Gefahr da ist und vielleicht noch an möglichem Informationszugewinn für die Polizei. Und hier wurde dieser Vorgang auch gespeichert und kurioserweise wurde zu dem Vorgang eine Ermittlungsakte bei der Polizei angelegt, die an die Staatsanwaltschaft abgegeben wurde. Und dort erhielt der Vorgang ein JS-Aktenzeichen, was bedeutet, dass ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren durchgeführt wurde, ja, begonnen wurde. Und Achtjährige sind nun mal strafunmündig, also das war alles nicht rechtmäßig. Und das ist natürlich auch vom sächsischen Datenschutzbeauftragten beanstandet worden. Womit wir uns in letzter Zeit sehr häufig auseinandersetzen müssen, im kommunalen Bereich insbesondere, das sind die sogenannten Plaudertaschen im Gemeinderat oder im Kreisrat. Sie haben vielleicht auch die Vorgänge in Leipzig verfolgt, im Fall Kaminski, Berichte von Rechnungsprüfungsausschuss, Rechnungsprüfungsämtern, die auf einmal im Internet auftauchen. Das ist natürlich ein schwerer Verstoß, also gegen Dienstobliegenheiten, also wenn es aus der Kernverwaltung herauskommt, sowieso. Aber es ist auch nicht zulässig, dass Mandatsträger, kommunale Mandatsträger, die gehören ja der verfassungsmäßig der Verwaltung an, Kreisräte, Kreistag ist ein Verwaltungsorgan. Und auch der Gemeinderat, der Stadtrat ist ein Verwaltungsorgan. Die sind natürlich demokratisch legitimiert. Man kann diese auf die Besetzung Einfluss nehmen als Bürger. Und aber es sind Inhaber öffentlicher Ämter und sie sind Teil der Verwaltung. Und sie haben nicht die Rechte, also die Abgeordnete haben, Abgeordnete eines Länderparlaments, hier wie in Sachsen beispielsweise. Also das heißt, sie dürfen solche Informationen nicht herausgeben. Und wir haben das im Fall Leipzig häufig gehabt, aber auch in großen Städten wie in Dresden. Wir haben es immer wieder kritisiert und sind auch noch in mehreren Vorgängen hiermit befasst. Also das ist ein großes Ärgernis, dass Gemeinderäte und Kreisräte meinen, sie könnten sich wie Abgeordnete benehmen und einfach die Presse mit Informationen füttern. Das ist also nicht zulässig und das kann auch strafbar werden. Sie wollten was fragen, ja? Oder was sagen, ne? Ja?
Ich wollte Sie mal fragen, was das Wort für eine Grundlage hat. Nach meinem einfachen Dafürhalten sind da einfach eine ganze Reihe von Datenschutzgrundsätzen verletzt. Wenn dort Daten von Personen gespeichert sind, die Leute sind gar nicht darüber informiert. Mhm. Die erhalten höchstwahrscheinlich nicht mal auf Anfrage eine Auskunft, dass und welche Daten für sie gespeichert sind. Beschäftigen Sie sich damit?
Ja, wir beschäftigen uns damit. Allerdings ist es so, dass die polizeilichen Auskunftssysteme auch rechtlich, auch von der Rechtsprechung schon mehrfach also als zulässig anerkannt worden sind. Und jetzt die Frage, ob man das grundsätzlich in Frage stellen soll oder ob man etwas für die Betroffenen tut. Also jetzt, Sie sprechen es an, zum Beispiel Auskunftsrechte, ja, sichert. Und ich bin auch der Auffassung, also dass Sie jetzt oder wer auch immer es möchte, ja, ich ja, einen Anspruch habe, zu erfahren, was im Pass über mich gespeichert ist. Es gibt
ich kann jetzt weiter noch was weitergehen. Also an sich ist die Polizei versichert verpflichtet, mich darüber zu informieren. Ja? Ich bekomme eine Anzeige am Hals, das Verfahren ist eingestellt, warum auch immer.
Ja.
Kann ich davon ausgehen, dass Daten, die diesen Vorgang betreffen, nirgendwo mehr erfasst sind?
Nein, können Sie nicht. Also die Daten, Sie müssen davon ausgehen. Ja, ja. Es ist aber nicht so. Also die Dateneinstellungen, ja, von Ermittlungsverfahren werden gespeichert weiterhin im Pass. Wir haben ja keine Vollzugsmöglichkeiten als Datenschutzbeauftragte. Ja, wir können vielleicht in gerichtlichen Verfahren Erfolge erzielen, wenn es von der Konstellation her möglich ist. Aber wir haben keine Möglichkeiten, auf die Stellen weiter einzuwirken, als wir es tun mit unseren Appellationen, ja, notfalls auch mit Beanstandungen. Ich möchte zu dem Pass noch was sagen. Es ist zum Beispiel so, dass bei Einstellungen von Polizeibewerbern in vielen Bundesländern diese Abfragen erfolgen aus polizeilichen Auskunftssystemen. Und das erfolgt auch wieder mit der Einwilligung. Ja, also wenn Sie sich als Bewerber irgendwo, Sie bewerben sich in Baden-Württemberg, ja, und die sagen Ihnen, ja, alles schön und gut, Sie haben ganz tolle Zeugnisse, aber was wir noch brauchen von Ihnen, ist ein Auszug aus dem polizeilichen Auskunftssystem in Sachsen. Geben Sie uns mal Ihre Einwilligung hierzu. Sie werden sicher verstehen, also dass wir sagen, die Einwilligung ist auch nicht freiwillig, ja, also weil, wenn Sie in einer Bewerbersituation sind, ist das nicht freiwillig. Es wird aber so praktiziert und wir haben immerhin durchgesetzt, dass also keine Daten von Sachsen aus nach draußen fließen, aber mit dem Effekt, dass viele sächsische Bewerber offenbar auch dann nicht mehr berücksichtigt worden sind, ist der Nachteil. Sie wollten aber auch noch was sagen, ja? Ja?
Soweit ich weiß, gab es auch eine Möglichkeit, einen Antrag auf Löschung solcher Daten, gerade wenn es abgeschlossen bzw. eingestellt worden sind, dass man so einen Antrag stellen konnte?
Sie, Antrag können Sie immer stellen, ja. Aber. Nee. Also Sie können den Antrag stellen, also bei der Stelle, die die Datenbank verwaltende Stelle ist. Ja. Im Übrigen können Sie dann nur den Rechtsweg beschreiten. Also ich bezweifle, also, dass dem Antrag stattgegeben wird. Also weil die Polizei immer sagt, wenn wir ein Vorkommnis hatten, Sie waren Anzeigeerstatter, auch wenn Sie als Anzeigeerstatter irgendwo in Erscheinung getreten sind, dann tauchen Sie auf, ja, in diesem polizeilichen Auskunftssystem. Und das wird begründet also mit den übergeordneten Notwendigkeiten im Sinne von Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Ja, ja, das ist so, ja. Also das muss man wissen, ja. Ja, also das ist kein guter Zustand, wir wissen das, aber wir können uns in diesem Punkt nicht durchsetzen. Also was gut wäre, wenn es zumindest mal auf gesetzliche Füße gestellt würde. Das ist auch noch nicht der Fall. Also Sie haben es vorhin angesprochen. Und es gibt nämlich nur eine Errichtungsanordnung, ja, zu diesem polizeilichen Auskunftssystem Sachsen, in dem Ausmaß, Tiefe, Zweck, ja, dieses Verfahrens genau beschrieben ist. Natürlich muss sich die Polizei auch in diesem Rahmen bewegen. Es hat auch schon Fälle gegeben, dass mal einer nachgeguckt hat, ja, was ist denn mein potenzieller Schwiegersohn eigentlich für einer? Und diese Abfragen werden natürlich protokolliert. Und wir hatten also schon mehrere Fälle, in denen wir das dann auch beanstandet hatten, also dass hier unerlaubt Daten abgerufen worden sind. Das darf die Polizei natürlich auch nicht unbeschränkt. Also sie darf natürlich nur Daten abfragen, die sie jetzt im konkreten Fall auch benötigt.
Ja, meine Frage geht nochmal zu diesen kommunalen Amtsträgern,
ja,
die jetzt irgendwelche Prüfberichte rausgeben. Warum ist es denn überhaupt notwendig, dass solche Dinge gesetzwidrig rausgeschmuggelt werden oder andersrum? Fühlen Sie sich für den Schutz solcher öffentlichen Sachen so sehr persönlich auch verantwortlich?
Soweit es um personenbezogene Daten geht, ja. Und das ist ja auch nur unser Thema. Und in einigen Prüfberichten tauchen auch personenbezogene Daten auf. Das war auch in Leipzig der Fall. Oder nehmen Sie jetzt den Fall eines ehemaligen Leiters eines Eigenbetriebs, Hausmeister-Eigenbetrieb hier in Dresden, der einen zeitlich befristeten Vertrag hatte, er wollte dann einen unbefristeten Vertrag bekommen. Das Ganze war eigentlich auch getragen von der Kernverwaltung. Das Ganze ist dann in die Diskussion gekommen, als ein Unbekannter aus der Kernverwaltung oder ein Stadtrat die Information verbreitet hat, eine interne Information, sensible Information, dass derjenige, der den Eigenbetrieb mal leiten soll, 2 Jahre für K2 tätig gewesen sein soll, also vergleichbar eine Stasi-MFS-Tätigkeit. Ja. Und das ist kein Einzelfall. Das ist nicht erlaubt, also sowas. Ja. Und derjenige, der Betroffene, ist da nicht eingestellt worden. Und es stehen da manchmal auch Schicksale hinter, ja. Und die Stadträte müssen sich da einfach ihrer Verantwortung bewusst sein und sie müssen wissen eigentlich, wer hier Herr des Verfahrens ist. Das sind nicht Sie, ja, Sie sind keine Abgeordneten. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten in Europa, also für die Datenschutzbeauftragten. Es gibt sogar Datenschutzbeauftragte, die können Leute in Haft setzen. In einigen europäischen Ländern, wir können das nicht, ja, wollen das eigentlich auch gar nicht. Ja. Die Beanstandung ist schon ein gutes Mittel. Sie ist ein formalisiertes, in einem formalisierten Verfahren erfolgt sie nach Anhörung, ja, der Stelle. Und findet eigentlich auch immer eine entsprechende Öffentlichkeit. Und dadurch haben wir auch schon eine gute Einwirkungsmöglichkeit, aber wir haben keine Vollzugsmöglichkeiten. Also wir können jetzt nicht wie ein Gericht quasi sagen, ja, das und das ist nicht mehr erlaubt, du Justizministerium darfst das nicht mehr machen, ja. Das können wir leider nicht, ja. In manchen Fällen wäre es vielleicht gut, ja. 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 Genau, genau. Ja, es ist nicht ganz so schlimm, ja, aber wenn man im Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung betroffen ist im Regelfall, ja, also jetzt in dem einen Fall zum Beispiel bei dem Betroffenen, der dann dessen berufliche Existenz möglicherweise durch diese Indiskretion, ja, zerstört wurde, ist es vielleicht dann wirklich gravierend, ja, aber es gibt auch Schadensersatzansprüche, ja, nach sächsischem Datenschutzgesetz, wenn unter bestimmten Voraussetzungen, ja, wenn die Datenschutzverletzung dann auch den entsprechenden Schaden herbeigeführt hat. Das ist möglich, ja. Kommt selten vor, ist auch bisher selten durchgesetzt worden, aber es kommt vor, ja. Ja, wobei ich sagen muss, diese Zusammenstellung jetzt in den Tätigkeitsberichten, das sind auch häufig Fälle, also wo uns dann die Staatsregierung oder die Kommunen nicht gefolgt sind, wo wir sagen dann, das müssen wir auch veröffentlichen, um dann noch den endgültigen Druck herzustellen, aber in vielen Fällen, also regelmäßig muss ich auch sagen, ist es so, dass die öffentlichen Stellen dann auch dem folgen, was wir vorschlagen, ja, weil sie die Presse, Öffentlichkeit dann auch nicht lieben, ja. Ich hatte hier vorne noch eine Wortmeldung, dann der Herr vielleicht und dann Sie, ja. Wir können in alle Unterlagen reinschauen, ja, fast alle, ja. Das steht auch im sächsischen Datenschutzgesetz drin, was wir nicht dürfen, ja, ganz konkret. Aber wir können auch in Personalakten reinschauen, beispielsweise in die Akten, die beim Gesundheitsamt geführt werden. Also auch Akten, die unter einen Geheimnisschutz fallen, ja. Und wir können also jederzeit eine Nachkontrolle vornehmen. Wir lassen uns regelmäßig eigentlich dann auch die Dinge bestätigen. Ja? Also wenn wir verlangen ein bestimmtes Verhalten, dann bitten wir die Stelle, dass sie das dann uns nachweist.
Also ich denke, dass dieser rein tatsächliche Einfluss nicht unterschätzt werden sollte. Ich bin Rechtsanwalt, allerdings nicht jetzt im öffentlichen Recht, sondern im Wirtschaftsrecht spezialisiert. Und ich habe einen Fall, da hat jemand eine Chemiefabrik und der hat günstig ein paar Chemikalien erworben. Und jetzt möchte das Regierungspräsidium Dresden wissen, was das Regierungspräsidium Dresden sagt, das ist Abfall, das muss jetzt vernichten. Das ist aber 200.000 Euro wert, die Rohstoffe, und die wollen wir schon einfach vernichten. Nun ist man nicht immer spezialisiert auf dem Rechtsgebiet, und ich war allerdings Schüler von Häberle, das ist einer der berühmtesten Verfassungsrechtler der Bundesrepublik, und von daher habe ich eine gewisse Ahnung. Und ich habe mir gedacht, gut, dann schreibst du jetzt mal an den sächsischen Datenschutzbeauftragten, da gibt es doch bestimmt spezialisiertes Know-how, ob das denn zulässig sei, und ja, das Regierungspräsidium hat gesagt, so, jetzt wollen wir alles wissen. Die haben gesagt, das ist kein Abfall. Das Regierungspräsidium hat gesagt, gut, wir wollen wissen, welcher Umsatz, mit welchen Mitarbeitern, nach welchen Rezepturen, mit welchen Absatzmärkten und welcher Marktplanung. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die wollen alles wissen, der Mandant zieht sich nackt aus. Was ist denn, wenn jemand an die Daten kommt? Offensichtlich hat das Regierungspräsidium sehr wenig Verständnis für die Sensibilität von wirtschaftlichen Daten. Aber dann habe ich zum Datenschutzbeauftragten geschrieben. Und dort hat man dann gesagt, naja, irgendwann hat das Bundesverwaltungsgericht in den 90er Jahren mal gesagt, bei diesen Fragen, da besteht ja so ein Auskunftsinteresse der Behörde. Also interessiert uns gar nicht, ist schon in Ordnung. Das hat bei mir doch eine erhebliche Verunsicherung hervorgerufen, weil ich mir gesagt, kann ja nicht wahr sein, was darf denn die Behörde alles fragen? Wenn jetzt der Datenschutzbeauftragte ein Statement abgegeben hätte, dass hier eine Sensibilität besteht, denke ich schon, dass das auch beim Regierungspräsidium Dresden auf ein offenes Ohr fallen würde und sagen, oh, pass mal auf, die spezialisiert sind mit solchen Fragen, halten das auch für kritisch. Aber auch ihre Stelle, ihr Haus, ihre Institution hat gesagt, naja, wenn das Bundesverwaltungsgericht das so gesagt hat, wird schon so passen. Das habe ich nicht verstanden, das konnte ich nicht nachvollziehen.
Also ich kann Ihnen zu dem konkreten Fall jetzt auch nichts sagen. Aus meiner Sicht sind wir da auch nicht zuständig, ja. Muss ich so sagen, ja. Achso, öffentlich, ja gut, ja. Haben Sie recht, ja, wir sind zuständig, ja. Aber, ja, ja. Ja. Aber ich kenne den Fall jetzt nicht, ich kenne den Fall wirklich nicht, ja. Es geht aber bei uns natürlich um personenbezogene Daten, ja. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit personenbezogene Daten, ja, in diesem Werk oder in diesen Unterlagen auftauchen, ja, das ist der Punkt. Also wenn es jetzt um irgendwelche Daten zu Verfahren geht, ja, weiß ich nicht, wo da jetzt unbedingt der Personenbezug ist.
Wir werden uns das Endergebnis ist, wir werden bestimmte Daten liefern, aber nicht alles. Das Regierungspräsidium wird dann sagen, das genügt uns nicht, wir ordnen jetzt an, dass die wertvollen Rohstoffe vernichtet werden müssen. Und wir werden sagen, wir machen einen 80-5er zum Verwaltungsgericht und einen Widerspruch mit Anfechtungsklage. Das Ergebnis ist, dass endlos die Verwaltungsgerichte beschäftigt werden, was man vielleicht hätte vermeiden können. Das finde ich.
Also, ja, ich weiß nur jetzt nicht, also kann den Personenbezug jetzt nicht erkennen, aber ich kenne den Fall nicht. Tut mir leid, ja. Ja, da war der Kollege noch vorher, ja.
Ich habe an sich aber den Eindruck, dass vielleicht auch dadurch, dass es eben so dieses, die Behörde macht das mal und irgendeiner beschwert sich dann drüber und dann gucken wir uns das an und dann stellen wir fest, dass es rechtswidrig war und dann wird es zwar vielleicht abgestellt, aber eigentlich passiert nichts weiter. Dadurch sind natürlich aus meiner Sicht auch überhaupt keine Sensibilisierung da. Weil ich natürlich sage, was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie ein letztlich Verbrechen begehe, weil ich verstoße ja gegen geltendes Recht in dem Sinne, oder die Behörde würde dann gegen geltendes Recht verstoßen, dann kann ich das machen, dann sagt mir zwar einer, du, das war jetzt nicht gut, aber dann machst du es halt nicht nochmal. Warum ist denn da sozusagen, warum wird dann die Behörde nicht wirklich strafrechtlich in irgendeiner Form zur Verantwortung gezogen?
Also ich sehe das nicht so drastisch wie Sie, weil die Behörden sind ja an die Gesetzmäßigkeit gehalten. Und Sie sehen auch vielleicht in den Reaktionen, also der Staatsregierung, werden ja auch als Landtagsdrucksachen dann als Reaktion auf den Tätigkeitsbericht veröffentlicht, ja, dass man da bemüht ist, auf das einzugehen, das, was wir auch angeführt haben. Und da sehe ich also jetzt nicht so groß das Problem. Also ich würde es eher sehen, also wenn wir für den privaten Bereich zuständig wären, dann würde sich das sicher anders zuspitzen. Ja? Also wenn ich jetzt, wenn wir für 10.000 GmbHs auf einmal zuständig wären, ja, und jetzt geht es um bestimmte Verhaltensweisen bei der Datenverarbeitung und wir beanstanden jetzt eine GmbH, dann können wir nicht davon ausgehen, dass sich alle anderen daran halten. Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine Kommune in einem bestimmten Fall beanstanden, dann findet es doch die Aufmerksamkeit. Also findet die Aufmerksamkeit des Städte-Gemeindetages, aber auch der anderen Kommunen. Und im Normalfall ist es auch so, dass man uns dann doch nachhaltig unterstützt in diesen Fragen.
Ja, ich möchte nochmal an seine Frage anknüpfen, weil ich Ihre Antwort wirklich nicht richtig verstanden habe. Sie haben gesagt, Sie kennen den Fall nicht, ja?
Kennt den Fall nicht.
Ja, ja, das ist ja auch.
Aber ich kann den Personenbezug nicht erkennen.
Ja, nee, aber meine Frage, die daran anknüpft, ist, also, wenn ich mich jetzt in einer Angelegenheit, egal wie sinnvoll die von der Behörde erachtet wird, an Ihre Behörde wende, dann ist das Ergebnis meines Begehrens erstmal zunächst geregelt und offen. Aber was auf jeden Fall passiert, ist dann, dass dann zumindest meine persönlichen Daten verlangt werden. Das war doch Teil der Frage. Und das eine hat auch mit dem, das hat auch mit dem Fall gar nichts zu tun. Das heißt, wenn ich mich an Sie wende, dann blüht mir vor allen Dingen erstmal, dass ich erfasst werde.
Ja, vor allem auch die Grundeinstellung, die dahinter steht.
Ja, ja,
gut. Ich mische mich ein, ich bin aktiv. Und dass er das Unternehmensinhaber
ist. Gut, aber meine Frage ist das jetzt richtig? Habe ich das richtig verstanden? Das heißt, wenn ich mich an Sie wende, dann erfassen Sie mich erstmal.
Was heißt, wir erfassen Sie?
Also Sie sagen, wenn Sie bei uns ein Begehren schriftlich einreichen, dann müssen wir von Ihnen zunächst mal also sehr detaillierte Angaben zu Ihrer Person haben.
Warum?
So ist
warum?
Das nicht.
Nein.
Na ja, gut.
Weil
also gut.
Nee. Also es ist auch so, dass wir die Petenten auf Hinweis auch geheim halten, ja, dass wir also denn das, ja, aber in vielen Fällen ist es einfacher für uns, wenn wir sagen können, der Petent X hat sich an uns gewandt, hat gesagt, hier das Krankenhaus Dresden X, ja, städtisches Krankenhaus hat meine Daten unerlaubterweise an den weitergegeben, dann ist es für uns viel einfacher, das so vorzutragen und dann die Stelle um Stellungnahmen zu bitten, als wenn wir dann eine breit angelegte Kontrolle machen, ja, und dann zufällig auf irgendwas stoßen. Ja,
ja, aber ja. Das Problem ist doch, dass Sie quasi mein Begehren, egal wie gerechtfertigt das einzuschätzen ist, unter Umständen zurückweisen können, weil ich der selbst in meinem Antrag oder in meinem Begehren die Form nicht erfülle, nämlich Angaben.
Nein. Nee. Also wir brauchen Ihren Vornamen, Zunamen und Ihre Anschrift. Ja.
Das, was leider der nächste Referent, der kühlt jetzt schon seit einer Viertelstunde aus.
Ja.
Wenn ich Sie einfach bitten darf.
Ich führe das jetzt zu Ende, ja. Ja. Ich mache noch ein paar Beispielsfälle, ja, und dann können wir uns vielleicht noch draußen unterhalten, ja. Ja. Ja, ein Fall, der vielleicht ganz interessant ist, das war in Gemeindeblatt der Stadt Sebnitz erschienen. Und zwar hatte die Gemeinde Sebnitz den Werdegang eines Rechtsextremisten dargestellt, der sich gegenwärtig in Haft befindet. Den hatte sie mit Vor- und Zunamen bezeichnet. Das war ein Artikel aus der Berliner Zeitung, der auch im Presserat diskutiert werden wird. Und sie hat diesen Artikel abgedruckt und der enthielt also für den Betroffenen belastende Umstände, der auch einen Anspruch hat auf Rehabilitation. Es handelte sich auch um eine nicht allzu lang währende Haftstrafe, 3-4 Jahre. Also da kann man Ja. Ja, da kann man aber jetzt nicht sagen, ja, wenn das jetzt jemand wäre, also der ständig in der Öffentlichkeit stehen würde, wie ein Massenmörder, ja, der vielleicht 2000 Leute auf dem Gewissen hat, ja, dann kann man vielleicht sagen, der ist eine Person des öffentlichen Interesses, zu dem muss man immer was schreiben können, ja, aber wenn das ein Kleinkrimineller ist, ein Taschendieb, ja, oder jemand, der wenige Jahre in Haft ist, dann hat der auch einen Anspruch auf Rehabilitation. Da kann ich nicht 2-3 Jahre danach kommen und den mit Vor- und Zunahmen im Gemeindeblatt veröffentlichen. Ja. Und das ist zum Beispiel passiert. Dem Fall gehen wir noch nach, ist noch nicht zum Abschluss gekommen. Melderecht, Zulässigkeit von Adressbüchern, da werden wir immer wieder von Bürgern angefragt. Das Melderecht gibt Adressbuchverlagen die Möglichkeit, die Daten von den Meldebehörden abzufragen. Und es gibt auch diese Möglichkeit für Parteien. Also wenn sie ihre Rechte wahrnehmen wollen, dann widersprechen sie dem. Darauf kann man nur aufmerksam machen, weil wir werden immer wieder gefragt, ich sage es nur mal an dieser Stelle, warum kann die Meldebehörde Daten an die Partei weitergeben oder warum tauche ich auf einmal in irgendeinem Adressbuch auf? Gucken Sie in das Meldegesetz. Sie haben die Möglichkeit, diesen Datenübermittlungen zu widersprechen. Ja? 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 Genau, genau. Ist auch der Vorschlag der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder? Ja? Ja, aber das entscheidet der Gesetzgeber. Ja, also wir entscheiden es nicht. Ja. Aber wir haben es auch vorgeschlagen. Ja. Gut. Interessant in der Öffentlichkeit ist auch ein Kanzlerprojekt, die elektronische Gesundheitskarte, die kommen wird. Gesundheitsmodernisierungsgesetz legt fest, dass eine elektronische Gesundheitskarte kommt, auf denen Grunddaten von uns erfasst werden, von uns Patienten. Und auch ein elektronisches Arztrezept ausgestellt werden soll. Darüber hinaus soll auch eine Medikamentenhistorie und viele andere Daten erfasst werden können auf diese Weise. Das soll aber fakultativ sein, das heißt freiwillig. Die Datenschutzbeauftragten fordern, dass die Patientenrechte gewahrt bleiben, das heißt, dass die Patienten entscheiden können, in diesem freiwilligen Bereich, wann im Einzelfall Daten verarbeitet werden können. Wenn Sie jetzt zu einem Facharzt gehen, zu Ihrem Hausarzt, dann können Sie sagen, zu dem Hausarzt, den Befund von dem Arzt, bei dem ich vorher war, den kriegen Sie aber nicht. Wenn die elektronische Gesundheitskarte kommt, dann möchten wir, dass das auch weiterhin so bleibt. Aber Möglichkeit besteht, dass wenn die elektronische Gesundheitskarte eingeführt wird, aus technischen Gründen schon alleine, das auf eine Generaleinwilligung hinausläuft. Das heißt, Sie müssen sich wahrscheinlich dann entscheiden, lassen Sie den Zugang oder geben Sie den Zugang frei für solche Daten oder nicht. Also das wird ein großes Problem sein und das wird uns in der Zukunft sehr beschäftigen als Datenschutzbeauftragte. Ich habe mal einen kurzen Querschnitt zeigen wollen über das, mit dem wir uns beschäftigen. Ich hoffe, Sie hatten einen Einblick gewinnen können in das, was der sächsische Datenschutzbeauftragte so tut, auch was unsere Möglichkeiten angeht. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann bin ich jetzt gern bereit, draußen noch zur Verfügung zu stehen. Ich habe noch zum 11. Tätigkeitsbericht mehrere Exemplare mitgebracht. Die lege ich da vorne aus. Die können Sie sich gerne mitnehmen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wiederhören.